Also wenn Sie uns jetzt im Internet hören, dann ist möglicherweise das alles gespeichert, dass Sie im Browser zumindest, dass Sie uns jetzt hier im Livestream angeklickt haben. Aber auch so hinterlassen wir ja ständig Spuren. Die IP-Adressen, die uns Provider bei der Einwahl zuteilen, sind ja so etwas wie digitale Nummernschilder. Dazu kommen Telefonnummern und E-Mail-Adressen. Wer hat wann mit wem kommuniziert? An diesen Daten sind ja, wie wir mittlerweile ja auch schon wissen, Ermittler interessiert. Und es gab sie schon mal, die Vorratsdatenspeicherung, und weil man damit ja auch positive wie auch negative Erfahrungen gemacht hat, befürchten jetzt Journalisten, das würde ihre Recherchen torpedieren und vor allem die vertraulichen Informationen von sogenannten Informanten oder Quellen ja beschädigen. Mein Kollege Daniel Buß ist Journalist, hat sich damit beschäftigt, und jetzt ist komischerweise nicht mehr von einer Vorratsdatenspeicherung zu lesen, sondern von einer sogenannten Mindestspeicherfrist. Ist da nur ein Begriff ausgetauscht worden?
Ja, also das ist ein neues Wording, kann man sagen, so eine Art Greenwashing, das da betrieben wurde. Der böse Name ist weg, das Problem aus Sicht der Kritiker bleibt aber, und dass die Formulierung Vorratsdatenspeicherung wird auch weiter transportiert, nur eben nicht von der Bundesregierung. Im Kern geht es weiterhin darum, über Wochen die Kommunikationsdaten, die sogenannten Metadaten, Verkehrsdaten zu speichern, von uns allen ohne Verdacht. Das ist sozusagen das Kritische daran. 2010 war noch ein halbes Jahr geplant, das war auch dem Bundesverfassungsgericht irgendwie ein bisschen zu lang. Und ein Argument jetzt bei der Wiedereinführung ist auch, dass sich praktisch bei ein paar Wochen gar nichts ändern würde, weil diese Daten ja ohnehin gespeichert werden, nämlich von Telekom, Vodafone und Co. Die wollen ja Rechnungen erstellen. Das heißt, diese Daten fallen eh an auf den Servern und würden jetzt eben nur etwas länger gespeichert als bisher. Und es sei natürlich auch verpflichtend, sie zu speichern.
Aber der Aufschrei ist groß, obwohl man sich ja, wie gesagt, auch teilweise daran gewöhnt hat, dass für Rechnungen solche Daten gespeichert werden. Datenschützer sind dagegen, aber auch Teile der Regierungsparteien, die Netzpolitiker der SPD, aber auch der SPD-Nachwuchs, die Jusos. Und heute haben auch Anwälte vor dem Kanzleramt demonstriert. Und auch unsere Zunft, Journalisten, sind dagegen. Warum?
Ja, also es geht letztlich darum, dass damit theoretisch es keine vertraulichen Kontakte mehr gibt, weil das jederzeit wieder aufgehoben werden kann, diese Vertraulichkeit. Das schreckt unter anderem bei Journalisten dann Informanten ab, die eben nicht möchten, dass jemand rekonstruieren kann, wer wann mit wem Kontakt aufgenommen hat, und eben auch andere Berufsgruppen. Bei Anwälten spielt das natürlich eine Rolle, aber auch bei Ärzten. Ich habe nachgefragt bei David Schraven, der das Berliner Recherchebüro Korrektiv leitet. Er glaubt nicht, dass es Ausnahmeregelungen, dass die greifen werden, die da installiert werden sollen, ist aber auch sonst grundsätzlich vorsichtig.
Aus Sicht eines Journalisten kann ich nur sagen, dass damit halt die Rechte von Journalisten zum Informantenschutz ausgeholt werden können. Natürlich gibt es eben entsprechende Einschränkungen. Ich glaube aber nicht, dass sie ziehen, dass sie in der Praxis funktionieren. Am Ende werden die zuständigen Stellen immer alles versuchen, um ihre Löcher zu stopfen. Und dass sie es tun, sehen wir gerade in Amerika, wo reihenweise Whistleblower hochgenommen werden. Wir wissen halt spätestens seit den Snowden-Enthüllungen, dass staatliche Dienste reihenweise und regelmäßig Daten überwachen. Und da macht man das halt nicht. Gerade bei wichtigen Informanten trifft man sich. Da wird nicht über Funk telefoniert und sonst was.
Ja, genau, man trifft sich meist, zumindest so sieht man es immer im Fernsehen oder im Film, in der Tiefgarage, um das Material auszutauschen. Das ist ja dieses Bild aus der Watergate-Affäre.
Oder an der Tankstelle.
Oder ja, wo auch immer, oder auf dem Parkplatz direkt an der Autobahn, wo man das alles überblicken kann. Aber es heißt ja auch gerne, das wäre für mich eher das Argument, dass Vorratsdatenspeicherung noch nie etwas gebracht hat. Also zum Beispiel auch nicht bei Charlie Hebdo in Frankreich.
Ja, also es wird auch tatsächlich von den Kritikern, vor allen Dingen den sogenannten Netzaktivisten, immer wieder wiederholt. Terrorismus ist da immer ein genanntes Beispiel, dass das nie was gebracht habe. Über diese Wiederholung, die ständige, ärgern sich Ermittler etwa beim Bundeskriminalamt, die eben Interesse an solchen Daten haben. Und ich habe bei Andi Neumann nachgefragt, der seit Jahren sogenannter Staatsschützer beim BKA ist und zugleich eben auch Lobbyist für seine Zunft, nämlich beim Bund Deutscher Kriminalbeamter. Und er verweist dann auf eine Erhebung, die das BKA durchgeführt hat und die auch auf der Webseite steht.
Ich verweise permanent darauf bei den Leuten, die sagen, Vorratsdatenspeicherung hat noch nie was gebracht. Aus dieser Statistik ergibt sich eigentlich recht gut, bei welchen Straftatbeständen. Hier ging es insbesondere um Computerbetrug und auch um Erwerb und Besitz kinder- und jugendpornografischer Schriften etc., wie weit in diesen Fällen dann tatsächlich durch den Wegfall der Mindestspeicherfristen eben Erfolge nicht erzielt wurden. Und letztlich ist das aussagekräftig genug, aber Gehör finden sie damit sehr selten.
Es ist ja immer irgendwie eine Frage der Abwägung, Erleichterung für Ermittler gegen Einschränkungen der Privatsphäre. Die Politik sagt dann ja gerne, dass ja einzelne Berufsgruppen wie Journalisten, Rechtsanwälte und Ärzte von der Vorratsdatenspeicherung ausgenommen sein sollen. Aber wie soll das gehen? Muss ich da hinterlegen, dass ich Journalist bin zum Beispiel und dann bin ich aber garantiert schon wieder gekennzeichnet als Journalist? Das ist ja auch Quatsch.
Irgendwie. Ja, das ist ein totales Dilemma. Also rein technisch könnte man mit sogenannten Whitelists arbeiten. Also dann müsstest du sagen, das ist meine Handynummer, das ist meine E-Mail-Adresse etc. Und mit dem Rechner gehe ich ins Netz. Die sollen dann nicht gespeichert werden, das kann man technisch hinterlegen. Dafür hat man aber ja eben diese Daten erstmal erfasst. Also das widerspricht sich natürlich, dass das so praktiziert werden kann. Davon gehen auch nicht beispielsweise die Ermittler auf. Das würde ja auch die Missbrauchsgefahr nochmal erhöhen, wenn es diese Liste überhaupt gäbe, der, ich sag mal, interessanten Personen. Das ist ja fast eine Art Positivliste. Also habe ich unter anderem auch BKA-Staatsschützer Neumann gefragt, was denn letztlich passieren kann und wie die Ermittler an die Daten kommen.
Es ist davon auszugehen, wenn es Mindestspeicherfristen gibt, dann werden diese Daten natürlich auch gespeichert von Journalisten, von Politikern, von wem auch immer. Und dann geht es natürlich darum, wenn es einen Zugriff gibt auf diese Art von Daten. Das eine wäre ja, ein Journalist wäre einer Straftat verdächtig. Ich glaube, dann hat auch jeder Verständnis dafür, dass wir auf diese Daten konkret zugreifen wollen und dass das auch möglich sein muss. Das, was die insbesondere die Journalisten natürlich mehr beschäftigt, ist, wie schnell kann man dann ins Visier geraten, Stichwort Quellenschutz. Das heißt, dass man nicht direkt betroffen ist, sondern indirekt betroffen wäre. Und da ist es tatsächlich so, und das wird ja bis jetzt auch in anderen Bereichen schon praktiziert, dass es dann schlicht und ergreifend ein Verwertungsverbot gibt und dass das auch beachtet werden muss und beachtet werden würde. Das heißt, wenn wir eine Person überprüfen und die entsprechenden Daten anfordern und wir stellen dabei fest, da sind interessante Rufnummern dabei und eine davon würde sich einem Journalisten zuordnen lassen, dann würden wir in dem Moment, in dem das tatsächlich bekannt wird, und es wird bekannt dann, müssten wir ab dann so tun, als hätten wir das nicht gewusst.
Ja, das ist mal ziemlich schwierig so zu tun, als würde man etwas nicht wissen. Dani Buß, glaubst du daran?
Ja, da geht es letztlich um das Vertrauen in den einzelnen Mitarbeiter und die Sicherheitsbehörden. Das finde ich total schwierig.